SWR 2.
The End of Time heißt ein Film von Peter Mettler. Keinen Endzeit-Thriller hat der Schweizer gedreht, der in Kanada aufgewachsen ist, sondern einen philosophischen Essay über das Wesen der Zeit und über Fragen unserer Existenz. Mettler spürt in seinen Filmen immer dem nahezu Unfassbaren nach. Gambling Gods and LSD war eine weltweite Suche nach Transzendenz und Spiritualität. In Picture of Light ließ er sich vom Nordlicht filmisch zu philosophischen Fragen inspirieren. Nun also die Zeit. Brigitte Hering hat sich mit Peter Mettler darüber unterhalten, wie sich dieses abstrakte Thema in einem 100-minütigen Film verpacken lässt.
Ein Mann fliegt aus 13.000 Metern Höhe durchs Weltall. Im größten Teilchenbeschleuniger der Welt, im CERN in Genf, versuchen Physiker, dem Ursprung allen Seins auf die Spur zu kommen. In Hawaii lebt ein Mann allein in einem einzigen Haus auf einer Insel. Der Rest ist von ständig fließender Lava bedeckt. Detroit, die Automobilstadt schlechthin, wird mehr und mehr zu einer verlassenen Geisterstadt. Und in Indien steht ein Baum, unter dem Siddhartha oder Buddha erleuchtet worden ist. Peter Mettler, das sind Schauplätze, Szenerien von Ihrem Film The End of Time. Es ist ein filmischer Essay über Zeit oder über das Wesen unserer Existenz, über Wahrnehmung von Sein. Zeit, das ist ein ganz abstraktes Thema. Zeit kann man weder spüren noch sehen. Warum haben Sie beschlossen, als Filmemacher ausgerechnet über dieses so unfassbare Thema einen Film zu drehen?
Ja, es fällt mir selber auf jetzt, dass es eigentlich, der Titel hat den Namen Time im Titel und ich werde viel gefragt, das ist ein Film über Zeit und ich fange an zu reden, ja, das ist ein Film über Zeit, aber eigentlich, wie es du ausgedrückt hast, ist besser, weil es ist nicht eigentlich nur Zeit, es ist mehr zu tun mit Wahrnehmung und Zeit ist ein großes Beispiel von wie wir ein Konzept über unsere Existenz, ein Konzept über Realität, das außer unserer Wahrnehmung ist. Das ist ein Filter von Zeit, um die Sache organisieren. Und ich glaube, der Film geht vielleicht mehr um das, was unser Zusammenhang ist zu der Natur.
Der Film heißt The End of Time. Es heißt ja gar nicht ein Film über die Zeit, sondern es heißt eigentlich ein Film über das Ende der Zeit. Was bedeutet er? Warum haben Sie den Titel gewählt?
Das heißt nicht der Ende der Welt, wie man kann es auch so interpretieren. Es ist mehr eine Suggestion.
Vorschlag,
genau. Ja. Von der Ende der Idee von Zeit. Also es stellt in Frage, ist Zeit eigentlich eine Idee? Ist es ein Konzept? Oder ist Zeit wirklich etwas Fassbares für uns?
Oder müssen wir in neuen Dimensionen auch mal anfangen zu denken vielleicht?
Ja,
auch,
ja. Genau.
Sie fangen den Film an mit Filmbildern, die gar nicht von Ihnen sind. Die sind nämlich von 1960. Ja. Ein Mann, Joe Kittinger, springt aus einem Heißluftballon und er fliegt und Sie beschreiben das, er fliegt oder fällt mit Überschallgeschwindigkeit und denkt trotzdem, er steht still. Ist das so ein Leitmotiv?
Ja, es ist so geworden. Also die Idee, dass er eben von All an Erde fällt und er hat es so erzählt, dass es wie nichts sich bewegt hat. Aber er fahr mit dieser Geschwindigkeit so rasant. Und er meint, es passiert nicht und das, ja, time stands still. Und das ist auch ein Andeutung von der Wahrnehmung von Relativität, von unserer Position. Und das ist ein ganz Extreme von einem Mensch im Weltall und die Erde. Und das ist ein ganz seltsames Bild, das ist ein ganz verrücktes Ding. Ich habe auch schon immer einen Film wollen anfangen, wo ein Mensch zur Erde landet. Und gleichzeitig kommt er vom All. Und wir sehen bald in diesem Film, wir reden mit Physiker von CERN und sie redet von dem Urknall, von der Anfang von Zeit. So, das ist auch der Anfang vom Film, hat einen Faden zu dem All.
Der Film hat wahnsinnig schöne Bilder, über die wir noch sprechen werden. Aber der Film hat auch Text. Es ist ein Essay und eine Stimme liest Texte vor. Es ist ihre Stimme. Sind ihre Texte und es beginnt mit, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber es ist so etwas wie in the beginning there was no time and time was all there was. Also am Anfang gab es keine Zeit und es gab nur Zeit. Haben Sie die Texte geschrieben oder sind das philosophische Texte, die Sie zusammengesucht haben?
Es ist eine Mischung. Also das zum Beispiel ist etwas, das ich geschrieben habe, aber es ist sicher schon gesagt worden von jemand. Und ich sage auch eine von diesem Satz mit, dass das vor verschiedenen Kulturgeschichten ist das so beschrieben, dass der Welt so anfängt mit nichts. Also es ist ein Konzept und ich glaube, der ganze Film nimmt Zitate oder Ideen von ganz verschiedenen Ursprüngen, auch von Philosophen, von Astronomen, von Buddhisten. Und zum Teil sind es Ideen, dass ich, glaube ich, selber drauf gestolpert habe. Aber sicher sind die auch irgendwo in Büchern aufgetaucht, die ich lesen habe und so.
Wie lange haben Sie gelesen, recherchiert, nachgeschaut, bevor Sie angefangen haben, dann wirklich den Film zu machen?
Ja, der ganze Prozess von diesem Film ist 5 Jahre. Und das heißt, das fängt an mit einer Präsentation von einer Idee zum können Recherche anfangen für einen Film. Das ist so, wie es geht, zum Geld auftrieben. Das dauert ungefähr 2 Jahre, bis es offiziell auf den Bein steht, wo wir kann anfangen filmen. Und wenn ich schaffe, wenn ich arbeite, tue ich gleichzeitig schneiden und drehen.
Jetzt haben Sie ja ungefähr 5 so Schauplätze und 5 verschiedene Themen, die alle mit dieser Wahrnehmung von Zeit, von Sein zu tun haben, ausgewählt. Das ist ja eine unglaubliche Beschränkung, wenn man so ein Thema wählt. Sie hätten zum Beispiel auch Chinas explodierend wachsende Städte filmen können oder vielleicht die Eisberge oder ein Altersheim. Wie kommen Sie auf die Themen und wie schränken Sie sich dann auch wieder ein?
Ich muss sagen, das ist eine von den schwierigsten Teil von diesem Film. Das ist, wenn man der Idee von Zeit mal in der Hand nimmt, merkt man schnell, wie viel Möglichkeit es hat und wie viel Theorie und wie viel schon geschrieben ist. Und es ist völlig unmöglich, irgendwie überhaupt zu anfangen mit das. Wenn man anfängt, muss man an alle Perspektiven reinbringen. Und ich habe sehr viel recherchiert und ich habe das Problem gehabt mit großen Listen, mit all den Möglichkeiten. Und dann merke ich, dass das nicht wirklich der Weg ist und was hauptsächlich wichtig ist, ist, wie man die Sache anschaut. Also der Film ist mir klar geworden, dass es ein Film wieder über Wahrnehmung von der Zeit ist. So, es ist ein Film über das Erlebnis von Zeit. Und dann wird es ganz spannend, weil wir schaffen mit einer Zeitmaschine, mit Kino. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr plastische Möglichkeit, um in viele Richtungen gehen, zu meinem Erlebnis von Zeit machen für die Zuschauer.
Also nicht nur die Darstellung der Orte, sondern wirklich im Kino auch diese Zeit erfahrbar machen. Ja. Das machen Sie ja formal, auf formaler Ebene. Man kann ja im Kino wirklich Zeit verlangsamen. Also Filmzeit verlangsamen mit Zeitlupe. Man kann sie schneller laufen lassen mit Zeitraffer. Mhm. Man kann sie rückwärts laufen lassen, das machen sie alles, aber sehr sparsam.
Ja, man muss aufpassen, weil es kommt sehr schnell als Effekt. Und ich habe versucht, dass es gar nicht auffällt eigentlich, dass es auf eine subtile Art etwas anders wirkt. Und Zum Beispiel, es gibt einen Rückwärtsmoment, wo man ganz lang nicht merkt, dass es überhaupt rückwärts ist. Und wenn man das plötzlich merkt, ist das wie ein Aha. Es ist so ein Aha-Moment. Und es ist auch interessant in unserer Wahrnehmung alltäglich. Wir kennen das alle, dass plötzlich kann etwas ganz lang dauern. Es ist immer nur eine Minute, aber es ist eine ganz lange Minute. Und andere Minuten laufen ganz schnell. Und es ist interessant, mit diesem Spielen, mit einem Film, wo die Erwartung von den Zuschauern, dass normalerweise ein Film zuschaut, erwartet eine Form oder eine Sprache, das man gut kennt von dem Fernsehen und vom Kinofilm und so. Aber mit diesem Film versuche ich mit dem zu spielen, dass die Erwartungen nicht erfüllt sind und es formell sogar ganz große Wechsel gibt.
Ja, es gibt Momente, die man tatsächlich, das darf ich sagen, ein bisschen durchsitzen muss. Mhm. Und wo man plötzlich spürt, dass Zeit vergeht, wo man vielleicht gewisse Leute sogar auf die Uhr schauen möchten, wie lange jetzt die Szene geht. Mhm. Und das ist ja auch ein Teil des Konzepts, nehme ich an, dass man wirklich auch, dass normalerweise in einem Liebesfilm, sage ich jetzt mal, oder in einer Komödie, spürt man ja nicht, wie die Zeit vergeht. Mhm. Bei Ihnen im Film, manchmal denkt man, jetzt vergeht Zeit.
Mhm. Ne? Mhm. Und dieser Liebesfilm ist meistens ganz unrealistisch, weil das Leben hat ganz verschiedene Zeitrahmen. Und ich finde es gut zum nichts machen hier und da. Das tut gut.
Das ist ja auch im Kino sitzen, gut, man macht nicht nichts, man schaut zu, aber man schaut manchmal auch ein bisschen beim Nichtsmachen zu, das ist ja auch ganz schön. Das Logischste, was sich ja aufdrängt, wir haben jetzt über das Formale geredet, wie man spielen kann eben mit Film und Zeit und dann inhaltlich ist ja am logischsten, man redet drüber und wo sucht man, da wo eben die Physiker auch die Zeit suchen, da fangen sie auch den Film an oder wo Physiker Spuren vom Big Bang auch suchen, also vom Urknall. Und das drängt sich ja ein bisschen auf, dass sie dann als erstes im CERN in Genf im Teilchenbeschleuniger drehen, da wo sie heute nicht mehr drehen könnten. Mhm. Ne? Sie haben ja gedreht, bevor der lief.
Ja, das war während der Recherche am Anfang vom Film. Und die Leute in CERN haben mich gesagt, es muss jetzt passieren, sonst geht es nicht, weil darunter ist es 0 Grad Kelvin, es ist
ganz kalt.
Radioactive, also Strahlung, magnetisch ist alles unmöglich. Und man kann nicht gehen. Aber es war auf eine Art gut, das war der Anfang vom Film für meinen Prozess. Und plötzlich stand ich da, es ist ein Projekt mit 4000 Leuten, die jeden Tag zur Arbeit gehen in diesem Gebäude, wenn man es kann so beschreiben, diese Beschleuniger. Und meine Frage war, okay, where did time begin? Was ist der Anfang von Zeit eigentlich?
Und was mir sehr gefallen hat an diesem Anfang, da kommen ja ganz viele Leute zu Wort, mehrere Physiker, die da arbeiten und sie fragen immer, was ist Zeit und lassen die Leute erklären, aber ich habe dann in dem Moment, wo ich im Kino sitze und denke, oh Gott, ich verstehe überhaupt nichts und ich werde das auch nie verstehen, fangen sie an, auch zu zeigen in ihrem Film, dass man das nicht verstehen kann, weil sie einfach auch diese Stimmen dann so aneinander montieren und Leute sagen, ich fange nochmal an zu erklären. Also sie versuchen auch gar nicht, das wirklich zu erklären am Anfang.
Ja, was für mich wichtig zu zeigen war, dort, es hat ein paar Kernideen. Also wie ein Physiker sagt, ja, es ist dieses Modell jetzt, ist das, wenn man die Urknall, also dieses System wahrnimmt, dort hat die Zeit angefangen. Aber was ist vorher gewesen, kann man nicht sagen. Das ist rein Theorie. Also ist alles Theorie eigentlich. Aber so, das ist einmal ein Punkt. Und es wird auch gesagt, dass wir jeden haben eine andere Wahrnehmung, von was Realität könnte sein, wie wir das formulieren. Und was für mich ganz interessant ist bei der CERN und die Physiker, ist das gesamtwissenschaftliche, menschliche Quest for Knowledge.
Suche nach dem Wissen oder nach man will immer mehr wissen.
Ja, genau, ja, ja. Genau. Und als Species, also
als Wesen,
sind wir ganz speziell so. Und wir können so verrücktes Technologie bauen, zum Sachen anschauen, dass wie wissen wir überhaupt, dass die atomische Sachen dort sind. Das ist verrückt, diese Strebung. Und gleichzeitig ist es ganz fast naiv, ein Zwang. Und ich teile das in meinem eigenen Prozess mit Filmmachen. Ich gehe in Richtungen, dass ich eigentlich nicht genau weiß, was kommt. Und ich finde das ganz spannend. Es ist auch voll Risiko, wir wissen nicht, was kommt. Aber man findet immer etwas, wo man nicht erwartet hat. Und man lernt so. Und die Physiker redet auch so. Und das hat mich sehr touchiert. Sie nennen das Basic Research. So auf Eispur suchen sie den Higgs-Boson.
Higgs-Teilchen, ja. Ja. Gottes-Teilchen. Ja.
Genau. Aber gleichzeitig, das ist ein Einfahrt. Und sie wissen, nebendran wird es ganz viel entdeckt. Und das ist eine ähnliche Art, wie ich meine Filmarbeit mache.
Etwas, das Sie entdeckt haben, das bringt uns gerade zum zweiten Schauplatz, ist ein Mann, der an einem unglaublichen Ort lebt. Wie heißt der? Chuck Johnson?
Chuck Thompson.
Chuck Thompson, Entschuldigung. Chuck Thompson, der lebt auf einer Insel in einem Haus und rundherum nur noch Lava. Wie haben Sie diesen Ort und diesen Mann gefunden?
Also man muss auch sagen, es ist eine Insel auf einer Insel. Also es ist ein kleines Insel vor Paradies, vor Grünen, vor Baum und so. Aber rundum, viel, viel Kilometer weit, ist alles Lava von den letzten 30 Jahren auf Big Island, wo sich aufgebaut hat. Und es war einmal eine Kolonie dort, wo er ist. Und jeder Haus, jeder Mensch ist weg.
Musste weggehen.
Musste weg wegen das heiße Lava, das der Haus nimmt und verbrennt. Und er hatte so eine Position mit drin, wo der Lava immer rund um sich gegangen ist. Und er ist gerade auch so ein Typ, das eigentlich nichts wird von Gesellschaft. Und so Zufall oder nicht, das ist so, hat sich so entwickelt, dass er jetzt da allein auf einer Insel wohnt. Und er ist ein bisschen eine Legende, lokale Gelände geworden.
Aber wie sind Sie auf ihn gestoßen?
Eben, weil Leute wissen, dass er dort ist und haben mich gesagt. Mhm. Und ich habe, ja, natürlich muss ich so Mango besuchen, ja.
Und was mich an diesem Teil Ihres Films so fasziniert hat, da filmen Sie wirklich minutenlang einfach Lava, wie sie fließt. Also da kann man wirklich erfahren, wie Zeit vergeht und gleichzeitig wie quasi die Erde und damit unser Wesen sich verändern.
Man kann das ganz lang anschauen und ich habe auch gemerkt, das ist für jeden faszinierend, diese Geschichte, wenn man es so nennen, von die Lava zuschauen, wie es ein Hügel darab fährt und über Pflanzen geht und verbrennt. Es verbrennt alles, das kann brennen im Weg, aber es geht auch seinen Weg, the path of least resistance.
Ja, der Weg des geringsten Widerstands.
Ja, ja. Genau. Und es hat mich auch an Arbeit von Fischli Weiss erinnert, ganz konkret, Stadt der Dinge, glaube ich, oder The Way Things Go.
Der Lauf der Dinge.
Lauf, genau. Ja. Das ist so. Aber es ist auch verrückt, wie die Formen sind wie Monsters. Und sie haben glühende Augen und Spitzohren und Hörner und dann sich transformieren in eine Frau oder ein Sexorgan. Es ist ganz, ganz wilde Sache. Ja.
Ich habe mich bei dieser Sequenz sogar gefragt, ob die Legende von Drachen, ob die vielleicht daherkommt, weil das plötzlich so vom Feuer speienden Drachen oder so.
Könnte sein. Also es hat die Legende in Hawaii, sie ist eine Frau, sie heißt Pele, Gottes, und sie ist der Gottes von dieser Insel. Und jemand hat uns gesagt, dass wenn sie sich zeigt, zeigt sie sich als ein weißes Hund. Am nächsten Tag haben wir im Lavafeld ein weißes Huhn gesehen. Es war ganz verrückt und das haben wir auch gefilmt.
Wie filmt man auf Lava? Also ganz praktisch, war es nicht unglaublich gefährlich und heiß und schwierig, da zu filmen?
Ja, man muss schon aufpassen. Es ist wie ein Fluss. Man muss achten, wohin es fließt und aufpassen, dass es nicht rund um dich einen Kreis macht, wenn dann ist es vorbei. Und es ist auch, es kann unter, es gibt ein harter Boden, aber es gibt auch unten das Flüsse.
Und das Spülen, ja.
Ja, und man spürt das durch die Hitze und wieder auch aufpassen. Ja.
Sehr gefährlich. Also wohnt eigentlich dieser Jack Thompson noch dort oder hat es ihn jetzt auch?
Nein, es hat ihn von, glaube ich, jetzt 4 Monate oder so, hat es sein Haus auch genommen. Noch 30 Jahre, er hat lang aus dort.
Also bei dieser, auf diesem Schauplatz spürt man richtig, dass man machtlos ist dagegen, wie sich halt die Welt verändert. Haben wir vorhin im CERN die Physik gehabt, haben wir jetzt hier die Geologie und wirklich die Erdgeschichte, wo quasi aus den Tiefen wirklich die ältesten Teile der Welt wieder herausgespült werden. Und dann gehen wir zu einem Buddhisten nach Indien und der sagt, wer einen Anfang hat, der hat ein Problem. Das ist eigentlich schon das. Und wir haben einen Anfang und wir haben ein Problem als Menschen. Ist das so?
Ja, er meint es so, das sind nur Namen, also Labels. Das, was Past, Present and Future, das ist ein Organisationssystem. Und er meint es auch ein bisschen witzig, wenn er sagt, ja, if we have a beginning, dann fängt schon an. Wir machen schon ein Reihenfolge, statt die Sache anschauen, dass sie gleichzeitig jetzt hier sind, in eine konstante Bewegung sind.
Aber wir haben ja wirklich ein Problem, weil wir dieses Jetzt nie fassen können. Das sagt die Frau, die in Detroit lebt, dieser Stadt, die sie filmen, diese Stadt, die wegen dem Niedergang der Autoindustrie wirklich total entvölkert wurde. Da lebt eine Frau, die da mit anderen Leuten zusammen neue Gärten in der Stadt macht und so. Und sie sagt, sie hat immer dieses Spiel gespielt und ich kenne das auch, wo man immer versucht, jetzt den Moment zu fassen. Das geht ja nicht. Das geht ja auch nicht. Sie haben versucht, das Thema Zeit auf Leinwand zu bannen, aber trotzdem auch auf die Leinwand. Der Film läuft ja immer weiter.
Ja, Film ist fast, könnte man auch sagen, ist die Problem. Weil Film ist denn etwas, das die Zeit einfängt und dann ist es ein Streifen, es ist ein Medium, es ist 100 Minuten lang und ja, es ist ein Objekt und hier ist der Anfang und hier ist der Schluss. Aber das ist nicht wie unsere Realität eigentlich. So.
Also es ist auch wieder ein Problem. Wir haben jetzt über Formales geredet, über Bilder geredet, über ihre Texte geredet. In Detroit kommt noch ein Element dazu, das ist der Sound, die Musik. Mit Plastic Man kommt auch noch ein Techno-DJ ins Spiel, etwas, was man in ihren Filmen Faszination für Sound und für elektronischen Sound immer wieder findet. Und am Ende haben sie eine unglaublich intensive und fast für mich schon fast psychedelisch anmutende, aber sehr klare Bild- und Soundcollage. Was bedeutet sie in diesem Film? Also sie ist ja auch, ich weiß nicht wie lange Minuten, sieht man so ein Mandala-ähnliches Konstrukt, man sieht wieder das Rund vom CERN und so weiter. Bilder und Töne, ganz lange.
Ja, das ist irgendwie, der ganze Film natürlich läuft zu diesem Punkt. Und wenn man zu diesem Punkt kommt, wird die Zeit ganz anders und die Bilder werden überlagert, es passiert viel gleichzeitig, es macht Referenz zurück und es suggeriert andere Möglichkeiten, also andere Möglichkeiten von der Bildsprache und andere Möglichkeit von Zeit verstehen. Wir sehen verschiedene Abbildungen von wie man Zeit kann interpretieren. Aber es kann auch sein, dass die ganz andere Dimension sind, dass wir gar noch nichts wahrnehmen können. Und ich glaube, es ist auch so, dass Kino, das ist noch nicht so alt ist, hat angefangen mit ganz stabilen Bildern, statischen Bildern, Lumiere Brothers, ein Zug, die Kamera bewegt sich nicht so. Das sind die ersten bewegten Bilder. Und langsam haben wir eine Bildersprache aufgebaut, wo es gibt Schnitt und Gegenschnitt und Wide Shot, Close Shot, da. Und das ist eine Sprache eigentlich, eine Bildersprache. Und mit der Entwicklung von der Technologie, diese Sprache wird auch evolvieren. Und diese Sequenz in dem Film für mich ist gemacht durch eine Technologie von heute, das vor 5 Jahren gar nicht möglich war. Das ist wieder eine Suggestion von anderer Wahrnehmungsmöglichkeit durch die Technologie.
Also auch die Technik zeigt uns, wie man Sachen neu wahrnehmen kann. Sie sind Hilfsmittel auch für die Wahrnehmung dann.
Und wir brauchen sie für das. Mhm. Auch die Detektor, der Beschleuniger ist ein Kamera, das atomische Bild interpretiert, um es wahr machen für uns. Und auch die Teleskop, das in All das, geht, 10 Milliarden Jahre zurück durch die Zeit. Das sind auch Instrumente, das Bilder machen.
So sind wir dann plötzlich an einem ganz anderen Punkt, wenn man sagt, the end of time, wie Sie schon zu Beginn gesagt haben, ist nicht ein Ende, sondern es ist quasi, Sie beginnen beim unendlich kleinen, enden beim unendlich weiten, großen. Mhm. Und es ist für uns eigentlich the end of perception, also das Ende dessen, was wir überhaupt noch wahrnehmen können.
Ja. Also ich möchte noch erklären, wegen dieser, wie Sie haben gefragt, wegen der Mandalen. Dieses Stück ist von Bruno de Gesio und Christoph Hatzis gemacht in Kanada. Und es ist ein Serifo Harmonics. Und also das heißt, wenn wir einen Ton haben, gibt es einen Punkt. Zwei Ton gibt es zwei Punkte, dann gibt es eine Linie zwischen die zwei Punkte.
Also das sind eigentlich die Zeichnung eines Intervalls.
Ja, so, ja. Und dann jedes Mal bis zu 64 gibt es ein Polygon. Ja. Und was man sieht, ist, was man hört gleichzeitig. Und das ist eine Andeutung schon zu Plato, zu Isaac Newton, für diese Idee von Music of the Spheres. Music of the Spheres, für die Planeten.
Sphärische Musik, genau, die Sphärenmusik. Ja.
Und das ist eine ganz verrückte Abbildung von dieser Idee. Das ist auch ein Modell von Zeit, könnte es sein. Man kann es so anschauen. Und es ist auch eine Abbildung von Harmonie. Und so entwickelt sich das Sequenz.
Sehr spannend. Und am Ende aber geht alle Technologie wieder weg bei Ihnen. Und am Ende sitzt da eine ältere Dame, die ihre Mutter ist und eigentlich einfach erklärt, was Zeit für uns kleine Menschen ganz ohne Technologie wirklich bedeutet. Ist das ein Fazit, was Sie am Ende gezogen haben aus Ihrem Film?
Ja, es ist ein ganz wichtiger Ebene natürlich. Es kommt wieder auf den Boden, noch all diese große Idee und Erlebnisse unserer Mutter. Immer, wie Sie ganz einfach sagen, man muss das Wichtige machen im Leben. Also man muss machen, was man wollte und was macht, was wertvoll ist. Das ist ganz einfach. Und natürlich ist das auch eine Verbundenheit zu unserer eigenen Vergangenheit. Und das ist eigentlich nicht etwas, das ich gemeint habe. Ich habe das nicht bewusst getreut, um in den Film rein zu tun. Es ist einfach passiert. Einen Tag am Muttertag war ich auf Besuch mit der Kamera und habe sich diese Frage gestellt, wie auch andere über Zeit. Und dann plötzlich ist das ein kleiner, großer Teil von den Filmen.
Jetzt haben Sie dieses ganz große, riesige Thema, abstrakte Thema in etwa 100 Minuten Film rein verpackt. Wahrscheinlich haben Sie noch hunderte Minuten noch weggelassen. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie dem Phänomen der Wahrnehmung und der Zeit ein bisschen mehr auf die Spur gekommen sind?
Ich glaube, das ist so eine Meditation über Existenz selber. Und wenn man fängt an zu graben, ist es eine endlose Geschichte eigentlich. Aber was es für mich persönlich macht und was ich hoffe, dass es auch für die Zuschauer kann machen, ist ein Wert auf den Moment, den jetzigen Moment, ein Zeichen auf diesen Moment macht. Und wie wichtig es ist, was wir jetzt machen, eigentlich Einfluss hat in die Zukunft. Das kommt, das fängt alles jetzt an. Ja.
Und wir sind leider at the end of our time angelangt. Vielen Dank, Peter Mettler, für dieses ganz spannende Gespräch und vielen Dank für den schönen Film.
Danke vielmals.
Der kanadisch-schweizerische Regisseur Peter Mettler über seinen Film The End of Time, der ab heute im Kino läuft. Sie hörten eine Reflexe-Sendung von Brigitte Hering.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.